Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Ich nehme die Schuld auf mich, Sven.
Wieso?
Ja, weil die Pause natürlich jetzt sehr lang war, vom letzten zu diesem. Ich dachte vielleicht schon, wir hören auf oder so, aber das tun wir natürlich nicht. Ich hatte einfach wahnsinnig viel zu tun. Du hast mehrmals mir Fragezeichen geschickt. Mir nicht in WhatsApp-Nachrichten, einfach nur ein Fragezeichen, die ich natürlich verstanden habe, aber ich war viel unterwegs, musste viel arbeiten und deswegen ein bisschen Pause. Und dann kam noch dazu bei mir, erschwerend, dass ich kein gutes Buch gefunden habe. Ich habe 3 Bücher gelesen, nicht durch, auch angelesen. Einen davon ein absoluter Bestseller.
Ein Megastar.
Ein Megastar. Ich kann es ja auch sagen. Ich verreiße jetzt nicht das Buch, ich sage nur, das neue Haruki Murakami
ist scheiße.
Hat mir nicht so gut gefallen wie die anderen, sage ich mal ganz ehrlich. Weil ich mich nicht für Träume interessiere.
Ja.
Und ich mich wahnsinnig auf dieses Buch gefreut hatte und das auch wirklich viel gelesen habe, also lange gelesen habe. Es ist ja ein wahnsinnig dickes Buch.
Ich habe mal angefangen, ein Traumtagebuch zu schreiben.
Hast du?
Ja.
Es geht nämlich um Träume.
Ja, hattest du gerade gesagt. Sonst wäre ich nicht drauf gekommen.
Ja, hatte ich das nicht vorher gesagt, bevor das Gerät lief?
Nein, das hast du jetzt gerade in dieser Sekunde hast du das gesagt.
Ja, das ist ein Traumtagebuch.
Ja.
Und dann interpretierst du das so.
Das
belastet mich dann.
Ich habe vielleicht 2 Träume aufgeschrieben, dann
wurde
mir das zu unheimlich. Ich habe komischerweise, das kann ich ja mal kurz erzählen, immer wenn eine Skireise ansteht und ich liebe es, Ski zu fahren, habe ich immer Träume, die absolut negativ sind übers Skilaufen. Also ich fahre durch Matsch die ganze Zeit, ich fahre rückwärts den Berg hoch oder aber, und das ist auch immer der blanke Horror, ich fahre über eine Piste und dann kommt so ein Buckel und ich so, ah super, da kann ich ja mal springen und dann springe ich.
Und dann nie bleibt irgendwo in der Luft.
Nein, und dann öffnet sich unter mir der Abgrund und ich springe dann diesen Abgrund runter.
Ist das die Träume?
Naja, und immer komischerweise immer beim Skifahren. Immer wenn ich weiß, irgendwie jetzt demnächst steht eine Skireise an, fangen diese negativen Träume über Skifahren an. Finde ich total merkwürdig. Ich bin mein Leben lang Ski gelaufen und jedes Mal will mir mein Gehirn wahrscheinlich ausreden, diese Reise anzutreten.
Du bist auch schon über 50.
Ich kapiere das nicht.
Aber sag mal, wenn du jetzt ein Buch liest, ne?
Ja.
Und da wird dann so ein Traum geschildert.
Bevor wir es vergessen, Flugmodus an.
Ja, habe ich. wenn du jetzt so ein Buch liest, ne? Und da ist dann wird ein Traum erzählt. So.
Ja.
Ich musste jetzt mal, da sitzen zwei so am Tisch und der eine sagt zum anderen, ich musste jetzt mal erzählen, was wir geträumt haben. Und der ist ja vielleicht noch kursiv. Und dann geht das so über 6, 7, 8 bis 10 Seiten.
Ja.
Da möchte ich dich mal fragen, interessiert dich das?
Kommt auf den Traum an, aber wenn man das liest, dann weiß man ja, ist ja eh nur ein Traum.
Genau.
Also das bringt ja nichts.
Genau. Ja. Also,
wenn im Fernsehen über eine große Übung berichtet wird, weiß ich nicht, die Bundeswehr trifft sich wieder zu einer großen, riesengroßen Übung.
Ja.
Und dann sitzt du davor und denkst so, ja, ist doch sowieso nur eine Übung.
Ja. Warum? Mach doch nicht so einen Alarm.
Ja.
Ich glaube, jetzt gibt es einen Shitstorm. Einmal wegen Haruki Murakami. Und ich sage nochmal, ich bin ein Fan von Haruki Murakami.
Ich habe mal ein Buch von ihm gelesen, danach muss ich mich erstmal erholen. Weil das ist so... der Aufziehvogel.
Oh ja, ja.
Oh, das war brutal.
Ja, ich habe 1Q84 gelesen.
Ja.
Das würde ich zu meinen Lieblingsbüchern zählen. Und ich habe lustigerweise über das Neue eine Rezension gehört. Und er sagt, das ist jetzt nicht mehr so schlecht wie 1Q84. Er hat sich wieder gefangen. Habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ja, ich verstehe manche Kritiken auch nicht. Ja, ist irgendwie komisch manchmal.
Ja, aber wir wollen ja keine Bücher verreisen. Deswegen haben wir 2 Bücher mitgebracht, die wir gut finden.
Ja, genau.
Ich finde das so schräg, was du da mitgebracht hast.
Ja, ich
kann man solche Bücher kaufen.
Das war ein Geschenk.
Sag mal bitte, wie das heißt.
Ein sehr, sehr guter Freund von mir hat mir das Buch geschenkt. Schöne Grüße an Alex. Alex, wenn du das hörst, dein Buch ist heute dabei, weil es wirklich super ist.
Okay.
Ja, es ist geschrieben, es heißt, der Titel ist wirklich arg seltsam, über die Berechnung des Rauminhalts 1. aus dem Mattes und Seitz Verlag Berlin. Nochmal über die Berechnung des Rauminhalts 1.
Aber auch schon so krank, dass es schon wirklich gut ist.
Schon ein kranker Titel.
Ja, irgendwie. Ein kranker Titel.
Ja, und du siehst so eine Endlosspiegelung. Das ist ja so, wenn man irgendwie so Spiegel gegeneinander sich spiegeln lässt und da so drin steht oder eine Rückkopplung.
Könnte so ein Pink Floyd-Cover aus den 70er Jahren sein.
Ja, stimmt. Oder so eine
Rückkopplung. Alan Parsons Project.
Ja, genau. Alan Parsons Project. Geschrieben von einer Dänin Solveig Balle.
Oh, ich habe auch eine Frau mitgebracht.
Ja. Okay. Ja. Ein sehr schräges Leseerlebnis aus dem Dänischen von Peter Urban Halle, aber nicht der Peter
nicht
Urban.
Der ist hier Peter Urban, der auch ein Buch geschrieben hat. Habe ich auch angefangen zu lesen. Dreimal dürft ihr raten, hier hat es nicht vorgestellt. Also.
Hast du neulich gesehen, ESC-Vorentscheid?
Nee.
Den wir nach Malmö schicken?
Nee, aber das ist einer aus dem Heimatort meiner Frau.
Ehrlich? Ja. Isaac heißt er.
Isaac, ja.
Ja,
da heißen sehr, viele Isaac in diesem Ort.
Welcher Ort ist denn das?
Das ist eine Stadt Espelkamp.
Ach ja, Espelkamp,
ja,
genau.
Und, ja. Und da kommt ja auch Heinz-Rudolf Kunze, kommt ja auch aus Espelkamp.
Ja.
Und das ist eine sehr religiöse bis fanatisch religiöse Stadt. Und da heißen sehr viele Isaac. Oder sonst haben sie Namen von Jüngern.
Ehrlich?
Ja.
Das ist ja total strange.
Ja, ja. Aber wollen wir jetzt nicht vertiefen.
Die Nummer ist gar nicht so schlecht. Eine sehr straighte Radionummer.
Ich habe sie nicht einmal gehört.
Und alle, jetzt geht's schon wieder los im Internet. Na, warum wir mit diesem Titel keine Chance haben. Warum wir niemals den ESC gewinnen.
Okay.
Und wir haben das gesehen und ich dachte so, wow. Wir haben sofort gesagt, ja, der wird wahrscheinlich ganz vorne sein.
Ja.
Und hat dann tatsächlich diese Qualifikation gewonnen, um nach Malmö fahren zu können, um uns dort zu vertreten.
Ja.
Ich finde die völlig in Ordnung, die Nummer.
Gut.
Ja.
Ich habe es noch nicht gehört.
Ja.
Ich höre mir das aber an. Und dann sage ich dir, wie ich das finde.
Wahrscheinlich nicht so gut. Aber es ist wirklich durchaus hörbar und cooler Rhythmus, richtig so eine, geht nach vorne los auf jeden Fall. Ja.
Okay. Warst du eigentlich bei Deepish Mode?
Mats Mutzke war auch da.
Warst du bei Deepish Mode in Hamburg eigentlich?
Nein, das war mir zu teuer.
Ja, verstehe.
Und ich habe übrigens...
Der ist auch merkwürdig auf der Bühne.
Er sieht immer so ganz komisch aus.
Ja.
Er ist völlig übertrieben geschminkt.
Ja,
finde, er bewegt sich auch ganz
eigentlich.
Er ist nicht mehr in der Lage, normal irgendwie mal aus
so
der Wäsche zu gucken.
Huldungsvoll.
Also ich weiß nicht, was mit
aber das Album finde ich so
was geil. Mit Dave Gahan los ist. Ich habe das Album einmal gehört.
Ich finde das überragend.
Die Leute rasten ja aus. Ja, ja, viele erkennen wieder so Kraftwerk-Zitate in der Musik, nur weil es einmal irgendwo mal kurz Kling-Klang macht. Ich folge ja einen sehr genialen YouTuber über Deepish Mode.
Ja.
Den hatte ich mal durch Zufall entdeckt. Den habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich weiß es nicht. Ich hatte nämlich mal im Internet geforscht, was macht Andy Fletcher? Gott hat ihn selig.
Ja.
Toller Typ. Wirklich toller Typ. Ich habe öfter gedacht, wenn ich ein Interview mit Deepish Mode machen würde, würde ich mit Andy Fletcher am liebsten reden wollen.
Geil.
Ja, nicht mit Dave oder Martin, weil mit den beiden habe ich das Gefühl...
Er war ja das Korrektiv in der Band.
Ja, genau.
Kann man das so sagen?
Ja, und neulich habe ich auch, schrieb auch einer so, ja, der hatte so das Britische so, das hat er der Band so bewahrt irgendwie. Und mit dem hätte ich gerne mal mich unterhalten.
Ja.
Auf jeden Fall hatte ich im Internet gesucht, weil Andy Fletcher hatte ja, da war ja das Problem, der stand ja auf der Bühne und mir ist irgendwann aufgefallen, wie tausend andere auf der Klatsche immer nur so.
Ja.
Und spielt gar nicht so viel. Ne? Und ich wollte einfach mal wissen, ob es dafür eine Erklärung gibt. Ich habe dann bei Google geforscht und tatsächlich, es gibt einen YouTuber, einen Engländer, Vaughn heißt der.
Mhm.
Ich weiß jetzt seinen Vornamen gar nicht. Ganz, ganz toller Typ, der selber auch elektronische Musik macht und auch mit Keyboards umgehen kann. Der nimmt ja teilweise die Verschmutzungs auseinander oder reduziert sie nur aus Piano und spricht dann über, der hat jedes Album rezensiert in einer endlosen Länge. Also das ist echt was für Ultra-Nerds.
Für Freaks.
Ja, genau. Ja. Für Freaks wie mich zum Beispiel, wenn es um diese Band geht. Übrigens fantastisches Englisch. Also ich habe damit kann man auch super sein Englisch auffrischen, wenn man dem YouTuber zuhört.
Ja.
Und der hat sich auch über die aktuelle Tournee hat er eine Konzertrezension aufgenommen und ist jeden einzelnen Song durchgegangen und hat auch so gesagt, erstens mal regt er sich wahnsinnig über den Schlagzeug-Sound auf, über den Schlagzeuger, den die Band hat, den Österreicher. Er meinte, super Schlagzeuger, aber Alan Wilder war geiler. Das ist bei ihm so ein Running Gag. Ja. Ja, also immer, wenn Alan Wilder irgendwie, wenn er den benennt, dann immer so, Alan Wilder. weil der hat ja auch Schlagzeug gespielt, was ich übrigens sau cool fand. Und er sagte, das klang auch viel cooler. Und der hat gesagt, aber worauf ich hinaus will, ist, bei diesen Konzerten erlebst du keine Überraschung mehr. Mhm. Also die graben nicht plötzlich einen Song für dich aus, wo du als Fan denkst, das ist ja sensationell.
Irgendein Album-Track macht.
Das zum Beispiel sagt, hat er auch gesagt, Just Can't Get Enough zum Beispiel. Und ich habe vorhin auch ein Reel gesehen dazu, weil irgendein Medium hat eine und ganz tolle Stimmung in Berlin und so, dass Fans sagen, Just Can't Get Enough und dann setzte Dave wieder ein. Und dann du hörst so ein Schlagzeug, das, was überhaupt nicht passt. Mhm. Der YouTuber sagt auch immer, das ist ein epileptischer Oktopus, weil der so, weil der überall viel zu krass irgendwie sich da selbst inszeniert. Und ich dachte auch so, ey, das klingt wirklich überhaupt nicht. Ja. Und das war so, das verkommt zu seiner Stadionnummer.
Ja.
Und er sagte dann so,
ja, aber das war's immer.
Genau. Und er sagt, wieso eigentlich Just Can't Get Enough? Wieso denn nicht Photographic zum Beispiel? Mhm. Und da dachte ich, wow, genau. Mhm. Das ist damals so eine coole Live-Version gewesen. Ja. Warum denn nicht mal die Fans damit mal wieder überraschen? Ja. Und er sagte, das ist das Problem. Es finden da keine Überraschungen statt. Und deshalb habe ich auch gedacht, nee, ich will da auch gar nicht hin. Mhm. Weil es ist so völlig klar, dann kommt der erste Zugabenblock und da findet dann das Übliche wieder so statt.
Ja.
Und
ja.
Das neue Album, ja, ist
ich mag es.
Es
ich
ist ein bisschen besser als die davor, die drei, vier, die davor erschienen sind. Ja. Aber so mega vom Hocker.
Das hat dich nicht gepackt.
Ja. Auf der anderen Seite, wir haben eine gemeinsame Freundin, die in Berlin lebt und die natürlich auch da war. Die ist natürlich immer völlig begeistert und ist auch ein Riesenfan. Ja. Und sagte auch immer zu mir, geh da hin, vielleicht ist es das letzte Mal, denk an Andy
Fletcher. Das glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Nee, das glaub
ich glaube, Dave Gahan kann nicht ohne.
Nee, glaube ich nicht. Ja. So, jetzt zur Literatur.
Ja, es wird Zeit. Wir haben schon wieder viel zu viel über alles
gequatscht. Ich habe ein Buch mitgebracht, was ich auf der Frankfurter Buchmesse, war das Gastland Slowenien. Und zwei Bücher haben mich da sehr angesprochen. Das eine war, ist über Ljubljana, also die Hauptstadt von Slowenien. So ein bisschen Ghetto-Roman, so ein Typ kommt zurück in sein altes Viertel und hat da Schwierigkeiten. Lief überall rauf und runter. Ich habe mich aber für ein Buch, was nicht so bekannt ist, entschieden. Deswegen haben wir heute zwei Bücher, die nicht so bekannt sind. Die Autorin heißt Anna Schnabel und das Buch heißt Meisterwerk. Und das habe ich mir von der Buchmesse mitgebracht und jetzt endlich gelesen. Es stand da die ganze Zeit und es war auch Verzweiflung irgendwann, weil ich vier Bücher, wie gesagt, gelesen habe, die ich alle hier nicht vorstellen wollte. Oh. Dieses kann ich vorstellen.
Ja.
Aber ich sage dir, es ist vielleicht nicht so wie die Bücher, die wir hier sonst vorstellen. Es erfordert Konzentration, Durchhaltevermögen und den Willen, etwas ganz anderes mal zu lesen.
Oh, wow.
Ja.
Also man hat ja eine ganze Reihe mehr oder weniger normaler Bücher gelesen und denkt sich so, ey, jetzt brauche ich mal was anderes, was ganz anderes.
Und
dann sollte man zum Meisterwerk greifen.
Ja, man sollte dazu greifen. Man muss sich aber darauf einlassen. Man muss Bock haben und ich erkläre auch gleich, warum das so ist. Ich fange jetzt mal an, ne? Ich bin ja schon dabei eigentlich so.
Du hast dich schon reingesteigert.
Ich habe mich schon reingesteigert, ja. Also, ich sag mal ganz kurz, worum es geht. Meisterwerk ist das Buch eines Literaturprofessors und Schriftstellers, der nach 20 Jahren ein neues Buch geschrieben hat, Meisterwerk. Er ist auch Literaturprofessor an der Uni und hat dieses Buch geschrieben und bringt das einem Verlag. Ganz das Allerwichtigste. Slowenien gab es in den Jahren 65, 85, 86, das ist die Zeit, wenn dieses Buch spielt, noch gar nicht. Da war es noch Jugoslawien.
Ah ja, okay.
Ein kommunistisches Land mit einer Stasi und einem Geheimdienst und vieles war verboten. Fast alles war verboten eigentlich. Schwierige Situation. Dieses Buch spielt in den Mitte der 80er Jahre. Und anders als wenn wir über die Mitte der 80er Jahre und hier über Typisch Mode und Bands reden, spielt das jetzt keine große Rolle. Es gibt so ein paar Punk-Bands und so ein paar Sachen so aus der Subkultur, die hier eine Rolle spielen, aber nicht als Pop-Literatur oder so zu verkaufen ist, ne? Gar nicht. So. Und in diesem Buch müssen wir mal kurz sagen, wir sitzen wieder in unserem Lieblingsladen und wir sind die letzten Gäste und haben gerade erst angefangen.
Ja, wir müssen schnell machen.
Ja, wir müssen schnell machen. Also, es ist ein Buch, was eben in dieser Zeit spielt. Anna Schnabel ist 1985 in Slowenien geboren worden, im heutigen Slowenien. Wie du siehst, eine junge, interessant aussehende Frau. Ist lange, hat sich sehr viel mit Psychologie beschäftigt und das merkt man diesem Buch an jeder Seite an.
Das tun viele Frauen gerne, sich mit Psychologie beschäftigen.
Ja, es hilft ihnen ja auch manchmal. Es geht jetzt in diesem Buch um Folgendes. Der hat dieses Meisterwerk geschrieben, so heißt sein Buch. Daran siehst du schon, er ist auch eine leicht narzisstische Persönlichkeit.
Ja.
Er ist Ende 40, gibt das einer Lektorin, die ist Mitte 30, Anfang 30, arbeitet im Verlag, ist da sehr hoch angesehen, es ist ein staatlicher Verlag. Und die beiden haben zwar Familien, aber stürzen sich in eine Liebesbeziehung. In eine sehr intensive Liebesbeziehung, muss man schon mal vorab sagen. Die Lektorin, die hat übrigens auch Anna heißt, also Anna Schnabel mit einem N geschrieben, sie heißt auch Anna in diesem Buch. Finde ich komisch, dass die den gleichen Namen wie die Autorin hat. Gibt es ja manchmal, Paul Auster hat auch mal eine
Figur. Ja, das bist du ja gewohnt, wollte ich doch gerade sagen.
Paul Auster macht das auch manchmal, ja genau. Einer meiner Lieblingsautoren haben wir letztes Mal vorgestellt. Und sie hat das in diesem Fall auch gemacht. Nur die Anna, also die Lektorin, arbeitet auch beim Geheimdienst. Und eine ihrer Aufgaben ist es, die Autoren zu durchleuchten und zu gucken, verhalten die sich anständig, also so Stasi-mäßig.
Ja.
Also das ist so ein bisschen ihre Aufgabe. Wenn du jetzt diese Handlung hörst und diese Liebesbeziehung...
Klingt mega interessant auf jeden Fall.
Total.
Ja.
Geht mir auch so.
Ja.
Geht mir ganz genauso. Und dann liest du das so.
Sie ist mit dem Typen zusammen und spioniert ihn gleichzeitig aus oder lässt es vielleicht.
Beide haben Familien, diese Beziehung muss total geheim
werden.
Dann gibt
es von ihr wahrscheinlich noch einen Vorgesetzten, der sie so ein bisschen unter Druck setzt.
Genau. Und
der
es, noch mehr wissen will. Es gibt ein paar, die besuchen sie auch regelmäßig und stellen ihr harte Fragen. Es sind sehr unangenehme Gespräche jedes Mal.
Ja.
Aber das ist so ein bisschen das Problem. Weil du denkst jetzt an total super Dialoge und so ist es nicht. Mhm. Deswegen habe ich vorhin gesagt, sie hat Psychologie studiert. Es gibt eine kurze Szene, zwei, drei Dialogsätze und dann wird das komplett auseinandergenommen. Was das bedeutet, wie tief das geht, was die eigentlich alles sagen wollen. Und das bringt dich immer wieder aus dieser Handlung eigentlich raus. Immer wenn du wirklich nicht mehr kannst, geht es dann weiter.
Also diese Psychoanalyse.
Diese Psychoanalyse, die ist mitunter wahnsinnig spannend und es sind ganz tolle Metaphern da drin.
Ja.
Aber manchmal ist es überzogen. Einfach. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Also wenn man sich an sowas nicht stört, wenn man Bock auf sowas hat, dann ist man mit diesem Buch super bedient. Und ich habe das auch gern gelesen. Also
ja.
Wie gesagt, sonst würde ich es auch nicht vorstellen. Ich kann dir aber einmal zeigen, was damit gemeint ist. Es gibt so eine Annäherung zwischen denen, die dann sofort so abdriftet. Ziemlich am Anfang sind wir noch. Der heißt Adam heißt der Autor. Es war nicht das erste Mal, dass sie sich mit einem Autor, mit dem sie zusammenarbeitete, auch privat einließ, mit ihm flirtete. Aber sie hatte dabei nie ihren Grundsatz verletzt. Sie ließ sich nicht mit Männern ein, die sie gezwungen war, auszuspionieren. Mit solcher Überschneidung hatte sie sich nie töricht, sondern auch gefährlich exponiert. Aber vielen anderen schenkte und nahm sie genauso viel sinnliche Aufmerksamkeit, dass sie sowohl sich als auch dem Mann einen Höhenflug ermöglichte, indem sie das Tor der Begierde von Begegnung zu Begegnung gleichmäßig öffnete und schloss. So hatte sie nur einmal zugelassen, dass eine dumpfe Anziehung in offene Erotik umschlug. Sie hatte sich mehrere Monate lang mit ihrem Liebhaber getroffen und die Beziehung kurz vor dem gefährlichsten Auflodern, dem ganzen Trubel der falschen Erwartung, abgebrochen. Hm. Führt halt immer weiter, es geht jetzt weiter und weiter und kann auch mit in der Natur enden von Bäumen, die nebeneinander stehen. Und es ist dann tief poetisch. Es ist sprachlich total intellektuell geschrieben. Aber die Handlung zieht dich natürlich irgendwie auch immer weiter. Und ich hatte auch oft Spaß daran, diesen Gedanken zu folgen.
Ja.
Dieses Buch Meisterwerk soll sie redigieren. Sie hält das auch eigentlich für ein Meisterwerk, aber findet es noch nicht zur Veröffentlichung bereit. Das Buch selbst spielt in diesem Buch dann, Meisterwerk, also in dem Roman, keine allzu große Rolle. sondern mehr diese Liebesbeziehung. Die treffen sich dann heimlich in Hotels. Das muss natürlich alles ganz privat und geheim passieren. Und sie verlieben sich wahnsinnig ineinander.
Mhm, ja.
Und ich habe so das Gefühl, sie noch ein bisschen mehr in ihn als er in sie. Aber das liegt so ein bisschen auch an diesem Narzissmus von dem Adam. Der beschäftigt sich schon sehr viel auch mit sich selbst.
Ja.
Beide sind, wie gesagt, verheiratet. Und ich finde, eine der stärksten Szenen in diesem Buch ist, wie beide von ihren Ehepartnern überführt werden. Das ist wirklich gut. Und
ahnt man das vorher schon?
Dass das ja, ist, ja. Ja, das ahnt man. Es ist jetzt auch nicht schlimm, dass ich das vorwegnehme. Aber ich kann mal so ganz kurz einen Teil daraus vorlesen, wie es dem Adam geht. Klopf, 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 Adam. Sie tippt ihm auf die Schulter. Bist du überhaupt da? Führe ich Selbstgespräche? Ach, entschuldige. Er riss sich zusammen, als sie schon fast zu Hause in die Einfahrt fuhren. Ich bin ein bisschen nervös wegen des kommenden Wochenendes. Er wischte sich über das Gesicht, um seine Aussage zu unterstreichen. Auch wenn der Abgabetermin erst im Frühjahr ist, muss ich doch jeden freien Augenblick gut nutzen. Und natürlich hast du recht, der Roman muss kürzer sein. Sie hat ihn vorher ein bisschen kritisiert. Mich freut, dass wir uns einig sind, sagte sie freudlos, als sie vor dem Haus vorfuhr und hielt. Aber merkwürdig bist du schon, fast einen ganzen Monat. Was ist mit dir, Adam? Sie senkte den Blick in ihren Schoß. So bist du sonst nur, wenn du eine Geliebte hast. Jetzt war es heraus. Zuerst musste er seine körperlichen Reaktionen in den Griff kriegen. Die Blässe, die sich in seinem Gesicht ausbreitete, das Zittern, das bis in seine Hände hinunterlief, das Zirkusherz. Er war sich sicher, dass er nicht lügen konnte, zumindest nicht Vera gegenüber. Und er war stolz auf den Mangel an derartigen Fähigkeiten. Aber manchmal ist die Wahrheit über uns selbst nicht mehr als das, was wir uns vorschwindeln können. Manchmal haben wir die Wahrheit nur überzeugend inbrünstig nach. Und wahrheitsliebend ist nur der Ton unserer Rede, nicht aber ihr Inhalt. Schöner Satz, finde ich. Die Lügen sagen auf Adams Zunge, denn dort hatten sie seit jeher ihre Heimstatt. So, es geht dann natürlich weiter. Also sie sagt dann, es ist nicht so, du weißt doch, dass ich dir alles im Voraus sagen würde. Er versucht ihr einen warmen Blick zu schenken. Das Buch hat mich ein wenig weggeführt. Das ist alles. Entschuldige, nach diesem Wochenende benehme ich mich besser. Versprochen. Das tut er natürlich nicht. Und du siehst halt, wie diese beiden diese Beziehung sehr darunter leiden und wie die Ehepartner sich das auch nicht gefallen lassen. Bei ihr ist es dann viel später im Buch, wo es zu so einer Aussprache kommt. Und sie versucht immer, ich muss das jetzt gar nicht lesen, sie versucht immer dafür zu sorgen, dass die nicht mehr, ihr Mann heißt Boris, ja, dass die nicht Zeit zusammen verbringen. Also dass es gar nicht zu so einem intimen Moment kommt, wo die miteinander sprechen. Beide können natürlich auch mit ihren Partnern gar nicht mehr schlafen. Und sie sind halt beide in diesem Wahnsinn gefangen und haben nur noch Augen so für sich. Und diese fast wahnsinnige Liebesbeziehung ist das Tolle an diesem Buch,
ja,
finde ich. Parallel ist halt diese Zeit 1985 bis 1986 spielt eine große Rolle, kurz bevor die Abspaltung dann passiert, bevor es auch zum Krieg kommt. Heute ist ja Slowenien. Slowenien ist übrigens seit 91 gegründet. Ne?
Es ja, gibt Wahnsinn.
Slowenien
ja.
Ist seit 1991. Ich bin jetzt im Sommer durchgefahren, weil ich in Kroatien Urlaub gemacht habe. Ist ja das reichste Land in also im ehemaligen Jugoslawien, zwar seit 92 in der EU. Und diese leichte Unruhe transportiert das Buch auch. Also dass die Menschen nicht mehr glücklich sind, dass sie was anderes wollen. Und das Markante ist halt auch die Anna, die arbeitet ja in diesem Verlag und er arbeitet bei so einer intellektuellen Literaturzeitschrift, Jubilee oder so heißt die.
Ja.
Die habe ich gegoogelt, die gab es wirklich,
ja,
auch in dieser Zeit. Und das ist eigentlich eine Zeitung, die so ein bisschen im Untergrund ist und die eigentlich reaktionär ist und die Unabhängigkeit wollen. Und das ist eigentlich, geht es immer um Freiheit. Also es geht die Freiheit um das Land, es geht um die Freiheit der individuellen Personen. Sie entscheiden sich für die Freiheit, indem sie sich in diese Beziehung stürzen, weil das ist ihre Sache, das ist ihre Freiheit, das zu tun. Das hat alles immer so ein Für und Wider und das wird auch alles psychologisch komplett aufgearbeitet.
Ja.
Das ist auch wirklich interessant, das muss man sagen. Und man hat, wenn man Lust hat, immer sich wieder rausreißen zu lassen und die andere Seite oder diesen diesen Blick von außen zu haben, dann ist das total super. Und ich habe auch vorher noch nie ein Buch aus Slowenien gelesen oder von einer slowenischen Autorin.
Könnte ich mich jetzt auch nicht daran erinnern.
Nee, das hat man nicht. Das finde ich halt auch so das Schöne so an der Frankfurter Buchmesse, dass sie so ein Land wie Slowenien mal so in den so in den Mittelpunkt rücken und da so Bücher ausgraben, die wirklich gut sind. Also das steht halt jetzt seit Oktober in meinem Regal. Es ist also aus dem letzten Jahr. Es ist wohl sehr gut auch übersetzt. Ich finde, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Kann keiner es beurteilen.
Aber was ist denn jetzt das Meisterwerk?
Das Meisterwerk ist dieses Buch, was er geschrieben hat. Das nennt er Meisterwerk.
Ja.
Ganz am Ende des Buchs, das werde ich jetzt nicht sagen, passiert auch was mit diesem Buch, mit diesem Meisterwerk. Allein, dass er das schon nennt, also dass er sein eigenes Buch Meisterwerk nennt,
ja,
lässt natürlich schon tief blicken.
Und da kann man sich auch psychologisch sehr weit drüber auslassen.
Ja. Und was ich nämlich auch ganz komisch finde, ne, weil ich gerade so erzählt habe, das ist immer so dieser Blick von außen, dieses Psychomäßige,
ja,
dass man eigentlich, wenn man ehrlich ist, die beiden Personen nicht so richtig kennenlernt. Schon irgendwie, aber du kannst nicht voraussagen, wie reagieren die denn jetzt? Es ist nur so, dass die, also das Geheimnis, was sie ihren Ehepartnern gegenüber versuchen, geheim zu halten, das müssen sie auch noch dem Staat gegenüber geheim halten, weil sie ja, wie gesagt, bei der Stasi oder beim jugoslawischen Geheimdienst
arbeiten. Ja.
Das sind zwei ganz unangenehme Gestalten, die dann immer wieder kommen und ihr so Fragen stellen und du weißt doch, dass du das und das machen musst und so. Und es gibt auch so einen Moment, wo der Adam das ein bisschen schnallt. Und zwar ganz einfach an einer ganz banalen Sache, weil sie noch wirklich jung ist, nämlich um die 30 und total viel zu sagen hat in diesem Verlag. Und wenn man so ein bisschen dieses kommunistische System versteht, da weiß man ja, dass solche Leute in solche Positionen gekommen sind, weil sie eben dem Staat dienlich waren. So. Und das war sie halt auch mit anderen Autoren. Und sie hat sich halt in ihn so verliebt, dass sie ihn eben nicht verrät.
Ja.
Und das ist aber alles so erzählt, dass du darüber nachdenken musst. Das ist nie irgendetwas so offensichtlich erzählt wie in einem Roman, einer normalen Erzählung, wie wir sie hier auch oft vorstellen, wo wir beide drauf stehen, so Geschichten, die so vorantreiben.
Ja.
Das tut das Buch alles nicht.
Ja.
Es wird alles so teilweise nebenbei erzählt, an einzelnen Sätzen verstehst du erst die Zusammenhänge. Das Buch erfordert ganz klar Konzentration. Das kannst du nicht nebenbei lesen. Das ist absolut nicht dafür gemacht und dafür geschrieben. Und die Anna Schnabel ist wohl in Slowenien. Ich meine, Slowenien hat, glaube ich, nur 2 Millionen Einwohner. Das ist wirklich ein kleines Land.
Ja.
Aber da ist sie ein totaler Star. Also die ist da sehr, sehr bekannt. Und deswegen hat mich das auch so interessiert, weil sie so für in Slowenien stand. Und das ist das, was die offensichtlich gerne lesen. Und wenn das so ist, dann ist das ein ziemlich intellektuelles Volk.
Da haben intellektuelle Bücher große Chancen.
Ja. Ich glaube, ich würde gar nicht so wahnsinnig viel mehr zu diesem Buch sagen, sonst nimmt man auch was vorweg. Natürlich gibt es einen Spannungsbogen, der sich auch dann am Ende gibt es einen Zeitsprung in das Jahr 1996, wo es also dann schon Slowenien gibt. Es gibt einen schönen Anhang auch übrigens, wovon man nichts kennt,
ja,
nämlich diese Zeit 85, 86 war ja bei uns die Zeit der Popkultur, hatte ich ja eben schon gesagt.
Genau.
Hier sind tausend so irgendwelche slowenisch-jugoslawischen Punkbands aufgezählt. Die werden auch immer mal so, er legt dann auch ab und zu so eine Platte auf und sie dann auch, so das spielt auch eine Rolle und so ein paar Literaturgeschichten sind so aus dieser Zeit da drin. Ist mir aber offen gestanden alles total unbekannt.
Ja, na klar, wer kennt schon slowenische Punkbands?
Ja. Habe ich auch Angst vor, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, das Buch ist auch nicht besonders dick, es sind nur 220 Seiten, deswegen halte ich mich auch ein bisschen kurz, auch weil ich ja gerade so das Gefühl habe, dass die
wollen, dass wir gehen.
Ja, aber das tun wir noch nicht. Wir wollen uns über den sensationellsten Buchtitel, den man, wenn du den so nämlich liest,
ja,
vielleicht der beste Buchtitel aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall der auffälligste Buchtitel aller Zeiten und es entsteht da der Eindruck über die Berechnung des Rauminhalts 1, dass es dass hier irgendwie die Physik irgendwie Thema ist oder ein Physiker. Oder
ja, und auch mit dem Cover natürlich.
Ja, aber überhaupt nicht. Also das Thema ist ein ganz anderes, aber es ist ein Thema, mit dem sich jeder von uns schon mal beschäftigt hat.
Ja.
Und ein Thema, über das es einen sensationellen Film gibt.
Aha.
Und deshalb hatte ich gedacht, wenn es schon diesen Film gibt, wieso muss ich darüber dann noch ein Buch schreiben? Auch wenn das Buch natürlich ganz, ganz anders ist, aber das Thema ist dasselbe und die Effekte sind auch sehr, sehr, sehr ähnlich. Das kennen wir alle aus diesem Film und wir alle haben diesen Film gesehen.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Täglich grüßt das Murmeltier.
Ach, sensationell.
Und,
einer meiner Lieblingsfilme.
Ja, ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. Und ich hatte, nachdem ich das Buch gelesen hatte, habe ich sofort gesagt, wir müssen den Film unbedingt gucken.
Ja.
Nämlich aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich nämlich vergessen hatte, wieso das auf einmal aufhört. Also ich dachte, ich konnte das zwar für mich wieder so ein bisschen rekapitulieren.
Weiß ich auch nicht mehr genau, ist so lange her.
Ja, genau. Wieso hört das plötzlich auf? Und das Buch hat das gleiche Thema. Aber es ist natürlich das Buch, weil es, man sieht ja von Anfang an, es geht hier um Literatur.
Ja, ja, ja. Steht groß drauf eigentlich. I've got you, babe.
Ja, genau. Das ist schon so eine Nummer, wenn ich jeden Tag mit der aufwachen würde.
Immer zur gleichen Uhrzeit.
Würde ich wahnsinnig werden. Ja. Ich könnte gar nicht, wie der Protagonist da, die ganzen verrückten Sachen machen, weil mich wird das so lähmen, wenn ich jeden Morgen diese Nummer, weil sie einfach auch nicht aufhört. Ja, diese Nummer hat mich schon immer wahnsinnig gemacht.
Dann mach doch einfach einen perfekten Tag. Ja. Dann ist das vorbei. Ja. Weil darum ging es ja.
Ja, genau. Und hier in diesem Buch ist das ein bisschen anders. Es geht in diesem Buch um Tara Selter und ihren Mann Thomas. Beide leben in Frankreich, irgendwo außerhalb von Bordeaux.
Eine Stadt, die du sehr magst.
Irgendwas Dubois oder so, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, Bordeaux, ich liebe Bordeaux. Bordeaux ist wirklich eine sensationelle Stadt. Ich kann wirklich nur empfehlen, dass ihr euch die Stadt mal anschaut.
Ja.
Die ist gigantisch.
Außerdem heißt mein Hund Bordeaux.
Ja. Also die Stadt ist wirklich fantastisch.
Ja, ist
also allein schon diese Innenstadt, diese Altstadt, die ist einfach riesig. Ja. Ich habe noch nie so eine riesige Altstadt
und dieses Leben
erlebt.
In der Stadt.
Ja, alle sitzen draußen, alle spielt sich draußen. Da, wenn man abends durch die Stadt läuft im Sommer, das ist der komplette Wahnsinn.
Ja.
Also das macht einfach irre Spaß. Also Bordeaux ist wirklich ganz, ganz großartig. Auf jeden Fall.
Und da spielt das.
Ja, also außerhalb, Bordeaux. Aber Bordeaux spielt da eine gewisse Rolle. Also es geht um Tara Selter und ihren Mann Thomas und bei Tara Selter ist es so, dass sie den 18. November immer und immer und immer wieder erlebt. Also sie bleibt in dieser Zeit stecken. Und der Unterschied zwischen ihr und Thomas ist, dass sie weiß das und Thomas aber nicht. Also sie erlebt diesen Tag zigmal, aber Thomas halt nicht, ihr Mann.
Also
ja, weil
aber er ist an ihrer Seite und
genau,
erlebt immer einen anderen Tag.
Er ist an ihrer Seite und checkt aber nicht. Also wie soll ich das sagen? Also sie leben beide im gleichen Haus. Also sie war vorher auf einer kurzen Reise von Bordeaux. Sie war erst in Bordeaux, dann in Paris und kam dann wieder. Das ist sie kauft so, sie erwirbt seltene Bücher beziehungsweise besorgt für andere Menschen Bücher, geht zu Versteigerungen, besucht Antiquariate und das war auch der Grund für ihre Reise. Also sie ist nach Bordeaux gereist, hat dort 12 Bücher, glaube ich, ersteigert.
Ja.
Und dann nochmal nach Paris, hat dort eine seltene Münze oder ein Sesterz. Asterix und Obelix-Fans wissen, was das ist, ein Sesterz. Dort besorgt. Und als sie am nächsten Morgen aufwacht, ist es nicht der nächste Morgen, sondern es ist wieder der 18. November. Mhm. Und man weiß eigentlich nicht, woran hat das jetzt gelegen, sondern das ist einfach so. Sie war unterwegs, hat Bücher gekauft und erlebt immer und immer wieder diesen 18. November. Sie weiß es. Und immer, also sie trifft dann ja auch immer am vermeintlich nächsten Morgen dann wieder ihren Mann. Mhm. Das ist wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Er erlebt immer wieder denselben Tag.
Er weiß das
und trifft nicht sein Fernsehteam und für das Fernsehteam ist es halt Murmeltiertag.
Ja.
Ja, wir sind jetzt hier, müssen das ja drehen. Und ne, er sagt ja irgendwann auch zu seiner Produzentin, genau. Ich muss mit Ihnen reden, weil ich erlebe diesen Tag jetzt schon zum dritten Mal.
Ja.
So. Natürlich ja. glaubt sie ihm das nicht. Sie hört sich das zwar an. Ich habe mir den Film ja nochmal angeguckt.
Aber er muss ja liefern dann.
Ja.
Er muss ja dann über das Murmeltier.
Genau. Er macht es dann jedes Mal anders. Mal total genervt. Mal hält er ja so eine mega tolle Rede. Alle anderen Kamerateams halten auf ihn drauf, halten das Mikro noch zu ihm hin, während er halt über diesen Murmeltiertag da spricht und so weiter. Und so ist das in dem Buch halt auch.
Ja.
Und sie versucht auch, diese Zeitschleife auszutricksen, indem sie zum Beispiel, ne, bei ihm ist es ja so, bei täglich grüßt das Murmeltier, er nimmt ja so ein Bleistift und zerbricht ihn und legt ihn dann auf seinen Nachttisch.
Ja.
Und als er am nächsten Morgen, als er am nächsten Morgen aufwacht, ist der Bleistift wieder ganz.
Ja.
Und bei ihr ist es auch, bei ihr ist es ein bisschen anders, also der Sesterz ist verschwunden. Und soweit ich mich erinnern konnte, auch ein, zwei Bücher. Mhm. Aber sie legt sich auch Bücher unter das Kopfkissen, weil sie genau weiß, verdammt, morgen ist wahrscheinlich wieder derselbe Tag. Und die sind dann aber, immer noch da. Mhm. Und das Buch beginnt auch so...
aber ganz kurz, für den Mann, ne? Ist jeder Tag ganz normal, also ist der 19. oder der 20. November und so, aber für sie ist immer der 18.
Für sie ist immer der 18. und wie beim Murmeltiertag auch. Er trifft auf sein Filmteam, hat den Murmeltiertag schon 100.000 Mal erlebt und für die ist es aber immer noch das erste Mal.
Ah, jetzt habe ich es
verstanden. Das ist ja die Zeitschleife.
Ja,
die erlebt ja nur er.
Ja.
Und hier ist es so, die Zeitschleife erlebt nur sie.
Ja, ja.
Und,
verstehe.
Geil. Und sie versucht natürlich auch dahinter zu kommen, woran liegt das denn jetzt?
Ja.
Und das Buch beginnt schon so mega traurig irgendwie, finde ich, weil das ist schon überschrieben mit 121. Also es ist schon der 121. 18. November, den sie erlebt. Und sie schreibt jetzt über ihren Mann, ne? Es ist ein Mensch im Haus. Man hört es, wenn er sich oben im Zimmer bewegt, wenn er aus dem Bett steigt oder die Treppe herunterkommt und in die Küche geht. Es summt in den Rohren, wenn er einen Kessel mit Wasser füllt. Weil man muss wissen, das klärt sich im Laufe der Geschichte auf, sie hat im Haus ein anderes Zimmer belegt, weil sie weiß ja genau, wie sich ihr Mann bewegt und deshalb kann sie ihn im Haus sehr gut aus dem Weg gehen.
Mhm.
Weil sie ist an dem Tag offiziell abgereist.
Ja.
Das heißt, sie muss jetzt, wenn sie da jetzt im Haus ist, wieder mal an irgendeinem weiteren 18. November ist sie halt in diesem Haus. Und sie kann natürlich ihrem Mann da aus dem Weg gehen.
Ja.
Und sie hört dann immer an den Geräuschen ganz genau, was er da gerade macht und wo er da gerade ist. Und ich fand das total traurig, weil man muss sich natürlich vorstellen, ey, die beiden sind eigentlich zusammen, aber die ist jetzt im Haus selber, in einem anderen Zimmer, wo sie genau weiß, der geht da jetzt ja gar nicht rein, weil sein Tag verläuft ja immer gleich. Für ihn ist es das erste Mal. Und weil sie seinen Tag ja oder diesen Tag schon x-mal erlebt hat, weiß sie ja genau, was er macht. Und kann deshalb locker im Haus irgendwo anders sein, im Gästezimmer, und sich da einrichten, ohne ihm zu begegnen. Und das fand ich irgendwie eine total traurige Vorstellung.
Ja, finde ich auch.
Dann ist es natürlich noch so, es geht um die beiden natürlich auch und man kriegt relativ schnell ein Gefühl dafür, ja, das ist ein Paar, die sind schon ganz lange zusammen und da ist auch alles in Ordnung. Aber allein schon, wie sie die Liebe beschreibt oder wie die Autorin diese Liebe beschreibt, das habe ich so auch noch in keinem Buch gelesen und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Beleg dafür, wir haben es hier richtig so mit Literatur, mit einer tollen Autorin irgendwie zu tun. Das ist an dieser Stelle hier, relativ am Anfang des Buches. Unsere Liebe ist immer mikroskopisch gewesen. Es ist etwas in den Zellen, einige Moleküle, einige Verbindungen außerhalb unseres Einflusses, die sich in der Luft um uns herum verbinden. Schallwellen, die besondere Harmonien bilden, wenn wir sprechen. Das ist auf Atomniveau oder in noch kleineren Partikeln. Abgründe und Abstände kennen wir nicht. Es ist etwas anderes, eine Art Schwindelgefühl in den Zellen, eine Form der Elektrizität oder des Magnetismus oder es ist etwas Chemisches, ich weiß es nicht. Es entsteht im Raum zwischen uns ein Gefühl, das sich verstärkt, wenn wir in Gesellschaft des anderen sind.
Toll.
Ja.
Und das könnte auch in diesem Buch im Meisterwerk stehen.
Ja.
So, das ist so die Art, wie Dinge beschrieben werden.
Ja. Ja, das ist jetzt also ihr Schicksal. Sie stellt jetzt fest, verdammt, es ist immer derselbe Tag.
Mhm.
Und es ist dann auch so geschrieben, sie kann auch schon am nächsten Morgen, wenn sie aufwacht, fühlt sie schon, das ist wieder derselbe Tag. Erstes Mal kriegt sie es irgendwann mit an den Geräuschen, an dem Vogel, der immer gleich zwitschert, am Windgeräusch. Sie weiß genau, wann es gleich anfängt zu regnen. Und all diese Dinge. Also es ist wirklich ein totaler Albtraum. Ja. Und das ist eben der Unterschied zu diesem Film. Im Film ist das natürlich mega unterhaltsam gemacht. Mhm. Der erlebt zwar auch so ein bisschen so ein paar traurige Phasen, weil er anfangs damit überhaupt nicht klarkommt, ihn das total irritiert. Und dann dreht er das hier um. Er holt ja das maximale Rad. Ja.
Er stürzt sich auch so einen Felsen runter.
Ja.
Das ist alles egal.
Und leistet sich eine krasse Verfolgungsfahrt mit der Polizei und kommt dabei ums Leben und wacht dann wieder auf. Und bei ihr ist es so, sie versucht dann auch festzustellen, woran liegt denn das jetzt? Und ist jetzt hier irgendetwas, gibt es hier irgendwie einen Weg raus, der mir irgendwann mal aufgezeigt wird, eine Tür, die sich plötzlich öffnet, ja, wo ich nur durchgehen muss? Oder was ist es denn jetzt, verdammte Hacke? Wie komme ich jetzt hier? Wie kann ich das jetzt endlich mal abbrechen? Und die Hoffnung ist dann, okay, wahrscheinlich geht das nur über 365 Tage, weil das wäre dann ja irgendwie, aha, noch so ein bisschen nachvollziehbar. Ja, so. Ja. Und du fragst dich das als Leser natürlich auch.
Wie kommt sie darauf?
Ja, wie kommt sie? Ja. Und sie versucht das natürlich auch auszutricksen. Dann irgendwann weiht sie auch ihren Mann ein. Ne? Sie geht dann wieder bewusst auf ihn zu und sagt so, hey, Thomas, es ist der totale Wahnsinn. Ich erlebe diesen Tag immer und immer wieder. Und er glaubt ihr dann auch. Und dann bittet sie also so Thomas um Hilfe, ihren Mann. Das ist dann auch, ich finde das auch gut, dass das denn in der Geschichte aber so erzählt wird. Weil du fragst dich das natürlich auch, ja, aber.
Aber sie muss es ja immer wieder neu erklären.
Ja, genau.
Ich grüße das Moment. Er hat ja diese Frau, ne?
Ja.
Und der musste ja, ja, du wirst das morgen alles vergessen. Oh Gott, voll. Ich weiß ja nicht, wie dir das geht. Aber wenn du so einen Plot aufmachst.
Ja.
Da kann man ja ganz unterschiedlich mit umgehen. Die einen sagen, wie geil, geht mir übrigens auch so, die Geschichte Zeitreisen, da habe ich immer ein Faible für, finde ich großartig, oder so Zeitschleifen in dem Fall. Aber ich denke immer so, jetzt muss der Autor oder die Autorin sich wirklich was einfallen lassen, wie löst sie das jetzt auf?
Ganz genau.
Und das ist auch das, was ich an so Mystery-Fantasy-Zeug-Serien so hasse, wenn Dinge passieren, die völlig irreal sind, und dann warte ich mal darauf, dass es auflöst. Aber in dieser Fantasy-Welt löst sich das halt nicht auf.
Ja.
Oder ist so bei Stranger Things zum Beispiel, was ja alle so geil fanden, das fand ich eigentlich auch erst ganz geil. Und ich dachte, mit jeder Folge dachte ich, okay, jetzt wird's wirklich absurd. Wie wird das aufgelöst? Es wird dann ja irgendwie in der dritten oder vierten Staffel, wenn ich das wochenlang geguckt habe, gibt es ja irgendwie eine Erklärung. Aber sorry, das reicht mir nicht.
Ja, es gibt da manchmal auch so Serien, finde ich, da ist die Auflösung dann echt schwach.
Ja, genau. Und das nervt mich total.
Und ich finde,
ich habe mich die ganze Zeit damit beschäftigt.
Ja.
Und ich möchte jetzt bitte, jetzt ist es auch würdig, mir eine Anstrengung.
Es muss jetzt eine krasse Auflösung geben.
Es muss eine krasse Auflösung geben.
Ja.
Genau. Geht mir genauso. Und das ist da natürlich auch. Ja. Du hast ja gesagt, mit den 365 Tagen, das kann natürlich sein, aber
ja,
du wirst jetzt nicht verraten, wie sich das auflöst.
Nein, natürlich nicht.
Gibt es denn eine Auflösung?
Ja, es ja, ja, klar.
Oh, ja.
Also jetzt gibt's halt so einen Fall, also wo sie also ganz bewusst auf Thomas wartet. Ne? Also ich bin im Wohnzimmer und warte auf Thomas. Also sie geht ihm jetzt nicht da aus dem Weg, weil sie halt das erstmal für sich so verarbeiten muss und sich auch nicht traut, ihren Mann da irgendwie einzuweihen. Also jetzt kommt das und sie beschreibt ihn also, was ihr da so alles passiert ist. Und ich sagte, ich brauchte seine Hilfe. Ich zeigte ihm das Notizbuch mit der langen Reihe von Bleistiftstrichen, danach 5 Striche mit Kuli und darunter stand 81, also die 81. Wiederholung dieses Tages. Ich sagte, ich müsste die Zeit unter Kontrolle bringen. Ich müsste wissen, jetzt blätter ich hier gerade immer gleichzeitig um. Ich müsste wissen, wie die Zeit zusammenhänge. Ich berichtete von dem logischen Geklapper, den Baustellen der Rationalität, der Bauunternehmerarbeit des Gehirns, der Einsammlung von Geräuschen, ja, der Datenverarbeitung des Bewusstseins. Ja. Ich erzählte, ich müsste das Loch in der Zeit finden. Ich müsste wissen, wie ich entkommen, wie ich die voranschreitende Zeit wiederfinden konnte. Und ich sagte, ich sei der Ansicht, er könne mir dabei helfen. Ich sah ihm an, dass er mir glaubte.
Wow.
Und dann versuchen sie natürlich das Naheliegendste. Sie bleiben einfach die ganze Nacht wach.
Ach, wie geil.
Ne? Und da, das denkst du als Leser natürlich super auch, ja. wie halt, ja. wenn die Uhr eine Stunde vorgestellt wird, ja. manche bleiben dann ja auch mit Absicht wach. Ja, passiert das hier irgendwas?
Aber das ist ja total sinnlos.
Ja. Ne, also, und du denkst auch, ja klar, bleib halt die ganze Zeit wach und versuch irgendwie raus und versuch zu spüren, wo ist da der Punkt, wo diese Wiederholung eingestellt wird oder so.
0 Uhr, oder?
Ja, und dann ist es morgens um 5 und Thomas zuckt plötzlich so und guckt sie ganz entgeistert an und weiß für einen Moment nicht, wo er ist, und dann ist es vorbei.
Boah.
Und dann beginnt wieder ein neuer Tag und Thomas erinnert sich an nichts. Sie erinnert sich natürlich an alles. Für ihn ist das total neu.
Wie furchtbar ist das?
Und sie beschreibt dann eben halt auch ihr Leben. Also sie schreibt auch an einer Stelle, ich bin im Rhythmus, leben im selben Haus mit Thomas an Thomas vorbei. Mhm. Das ist so das, was sie in der ersten Szene so erleben. Und was ich auch ziemlich traurig finde. Was auch ganz abgefahren ist, sie geht dann auch so durch die Straßen und geht dann auch Thomas aus dem Weg, weil sie weiß ganz genau, wie der jetzt, wo der geht zum Markt und so weiter, und sie kennt halt seinen Weg ganz genau, und dann geht sie mal ganz woanders hin und findet dann ein leerstehendes Haus, trifft sich mit der Maklerin und sagt ihr so, ja, ich würde dieses Haus gerne mieten, und dann ist sie dann eine Zeit lang immer in diesem Haus. Natürlich illegal, aber sie weiß ja, hier kommt sowieso keiner. Und dann lebt sie da eine Zeit lang und so. Also es ist echt völlig abgefahren, wie die Frau. Also bei ihm im Film, täglich grüßt das Murmeltier, der ist natürlich ganz anders mit der Situation umgegangen.
Ja.
Er kann dann eines Tages sensationell Klavier spielen und tritt damit da Band auf und so weiter. Und ich habe mich auch dann häufig gefragt, ey, was würdest du denn machen, ne? Wenn du jetzt so irgendwie immer denselben Tag, bei ihm ist es ja auch so Auto, dass er das genauso vorher sagen kann, was passiert.
Genau, ja,
stimmt. Bei ihr ist das auch so. Also es gibt auch eine Szene, wo das beschrieben wird, weil sie hört es, ja, jetzt fängt gleich der Vogel an zu zwitschern und jetzt kommt gleich die Windböe und gleich fängt es an zu regnen.
Aber das ist ja die Möglichkeit, es zu erklären.
Ja.
Also so kannst du demjenigen ja glauben, der dir so einen Wahnsinn erzählt.
Ja, genau. Und du fragst dich natürlich, ja, okay, wie hört das auf? Und ich habe mich gefragt, wie hörte das eigentlich bei täglich grüßt das Murmeltier?
Das weiß ich
wie auch hörte nicht. Das da denn auf und warum überhaupt?
Weil ich glaube, aber das ist ja jetzt auch komisch, weil es ja viele gesehen haben, dass er den perfekten Tag macht.
Nee,
dass er den perfekten Tag lebt.
Also ich konnte mich noch erinnern, das war ja ein super zynischer Mensch. Der,
Bill Murray ist immer zynisch.
Das Motiv ist natürlich sehr, sehr kitschig. Das ist ein Mann, der wieder die Liebe zumindest zu einer Frau und zu den Menschen wiederentdecken muss.
Ja.
Und ich habe das dann so interpretiert, der ist deshalb in dieser Zeitschleife gefangen, um das jetzt endlich wieder zu lernen.
Ja.
Anfangs verstellt er sich ja, ne? Da versucht er ihr ja komplett nach Mund zu reden, merkt sich alles, was sie toll findet.
Ja.
Das finde ich auch so derbe lustig.
Genau, das finde ich auch so lustig.
Hauptsache, er kriegt sie irgendwie ins Bett.
Und aber das ist auch dann schon so gelangweilt, wenn man das dann alles fragt. Ich muss den sofort wieder gucken.
Ja, und das ist tatsächlich so, ja genau, es ist dieses Motiv Liebe. Also er muss lernen, sich wirklich mit echten Gefühlen wieder zu verlieben, sich auf einen Menschen einlassen, und dann erst hört das auf. Ja. Das ist etwas, was er begreifen muss.
Ja.
Und das Motiv hast du ja aber nicht. Die liebt ja ihren Mann. Also die beiden lieben sich
Habe ich
gerade vorgelesen, was das für eine Liebe ist.
Ja.
Aber
was hat sie denn für eine Aufgabe? Weiß man das? Findet man das aus?
Nein, das weiß man. Das weiß man überhaupt nicht.
Oh Gott.
Das weiß man überhaupt nicht. Die ist davon Tag für Tag. Sie eine intellektuelle Frau muss mit diesem Phänomen klarkommen. Das ist so die Geschichte. Bei Bill Murray ist ja mehr so der Zyniker und mehr so der auch schon intelligent irgendwo, aber das ist halt der macht halt seinen Fernsehjob.
Ist ein Wettermann.
Muss man nicht, ich spreche aus eigener Erfahrung, da muss man nicht übermäßig intelligent für sein, um diesen Job zu machen. Das ist also mit Sicherheit kein intellektueller Mensch. Hier aber ist es ein ganz anderer Schlag Mensch, und die Frau muss halt diesen 18. November, sie muss es endlich schaffen, dass der 19. November beginnt für sie.
Ja.
Ja. Und darum geht es in diesem Buch. Das ist die Geschichte.
Super. Ich finde das total super.
Ja.
Was ich interessant finde, ist, wir haben beide Bücher, glaube ich, heute vorgestellt, die sehr literarisch auf eine Weise sind.
Ja, auf jeden Fall.
Deins irreal natürlich, meins sehr real.
Ja.
Aber sprachlich eher anspruchsvoll.
Ja, total. Total. Beide. Und das trägt dich auch so ein bisschen durch dieses Buch. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Seite 120, Blumentopf. Soll ich mal kurz gucken? Ich habe keine Erinnerung mehr, was das war.
Mach mal.
Soll ich mal gucken, was ich hinter...
Also eine Sache könnte ich sagen, es ist der 18. November.
Was sich jetzt hier hinter Blumentopf verbirgt. Sie ist also in diesem Haus.
Ja.
Und sie stellt plötzlich fest, einen Augenblick lang wunderte ich mich und hatte das Gefühl, der Garten habe sich verändert, bis mir klar wurde, dass das Geräusch weg war. Das Geräusch des Blumentopfs im Wind. Das ist 18. November, 233. Version. Im selben Moment erinnere ich mich daran, dass ich den Blumentopf aufgehoben hatte, als ich nach meinem Gartenbesuch in der vergangenen Nacht zum Schuppen gegangen war, um das Polster wieder auf den Gartenstuhl zu legen. Ich war der Meinung, ich hätte den Blumentopf im Schuppen auf ein Regal gestellt, aber ich war schlaftrunken gewesen und konnte mich nicht mehr genau erinnern. Also stand ich auf, um nachzuschauen, und ganz richtig, er stand im Schuppen. Das heißt, er lag fast oben in einem Kasten mit Bindfaden und Gartenhandschuhen und Umschlägen mit Samen. Ich setzte mich auf die Treppe, wo ich es mir wieder mit Polster und Federbett und darunter einer alten Decke, um die Feuchtigkeit abzuhalten, gemütlich gemacht hatte und war erstaunt, dass der Blumentopf nicht zu den Bewegungen des 18. hin und her auf dem Steinbelag zurückgekehrt war. Er hat doch nichts mit mir zu tun. Er hat da gelegen und für sich selbst gescharrt. Warum sollte er sich aufhalten lassen? Ich bin sicher, dass ich den Blumentopf zusammen mit Thomas in unseren Untersuchungstagen schon einmal aufgehoben und in den Schuppen gestellt hatte. Und ich bin sicher, dass er am nächsten Tag wieder an seinen ursprünglichen Ort zurückgekehrt war. Dieses Mal aber hatte er sich wegstellen lassen. Er hatte mich die Bewegung über den Steinbelag unterbinden lassen und es war mehr als deutlich, dass jetzt ein Geräusch fehlte. Also es gibt dann so Gegenstände, die halten sich nicht daran.
Ach.
Und dann keimt so ein bisschen Hoffnung auf, okay, irgendwas hat sich jetzt wohl doch verändert. Aber es
ich
ist
kann
so.
Ich ja jetzt nicht nach dem Ende fragen.
Ja.
Aber
es hat halt kein System so. Das ist halt auch das, was einen so fertig macht.
Ja, das macht einen fertig.
Ja.
Es gibt also im Grunde keine Lösung.
Lange Zeit jedenfalls nicht.
Okay. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja, das kann man bei mir ein bisschen klarer sehen. Da gab es einen Krieg. Und dann war Slowenien und dann hat sich vieles verändert. Aber gab es das Land Slowenien. Ja. Ja, interessant, dass wir jetzt, wo wir so eine relativ lange Pause gemacht haben, beide so ein Literaturbuch
auf jeden Fall
mal haben.
Auf jeden Fall. Also absolut lesenswert, allein schon sprachlich. Solveig, Balle.
Ja, das ist bei Anna Schnabel auch so.
Ja. Über die Berechnung des Rauminhalts 1. Das ist wie bei George Michael. Listen Without Prejudice 1.
Ja.
War ja auch so ein Albumtitel.
Ja. Wo du gerade George Michael sagst, ne?
Ja.
Ich habe bei, ich glaube, Netflix eine Dokumentation über Wham gesehen.
Ach, ja.
Wahnsinnig interessant. Eine irre Geschichte. Wahnsinnig berührend und bewegend, weil George Michael ja schon sehr früh wusste, dass er schwul ist. Wir haben ja die 80er Jahre, die das geheim halten musste. Und das war ja so eine Band, wo die Frauen so wissen, und Andrew Ridgeley war ja kein Kind der Traurigkeit. Und wie sich das dann so entwickelt zwischen den beiden. Er hatten ja diese spackigen Klamotten an, diese bunten Turnhosen und irgendwelche Shirts und so. Und die haben ja total abgeholt. Die waren ja Superstars, auch in Amerika und so. Die und dann gab es halt so Interviews, wo auch immer klar wurde, Mensch, euch liegen die Frauen zu Füßen. Er hat sich halt immer so rumlaviert. Und dann wurde irgendwann so klar, die waren ja die besten Freunde, die beiden.
Ja.
Und dann wurde klar, dass der Andrew Ridgeley Stück für Stück begreift, dass er George Michael in gar keiner Weise gewachsen ist. Und dann so in die zweite Reihe immer mehr getreten ist und gemerkt hat, ich kann diese Songs nicht schreiben, ich kann nicht so singen und so. Und da war klar, dass das so George Michael Ding wird.
Ja.
Und dann ist halt diese Szene, wo die haben ja angefangen bei George Michael zu Hause in seinem Kinderzimmer so Sachen aufzunehmen. Und irgendwann kommen sie runter und dann sagen sie, boah, ich glaube, wir haben echt ein schönes Weihnachtslied geschrieben. So zu den Eltern am Abendbrotstisch. Also, kann ich empfehlen. Hat mich total gepackt, weil ich George Michael auch wirklich großartig finde.
Ja, ich auch.
Die Geschichte ist traurig, aber bewegend.
wie komme ich denn jetzt auf Wärme eigentlich?
Weiß ich auch nicht. 80er Jahre?
80er Jahre. Jedenfalls ist das noch eine Empfehlung. Und natürlich, und täglich grüßt das Murmeltier. Muss man jetzt empfehlen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und mich hat mein Buch von Anna Schnabel, Meisterwerk, manchmal so von der Stimmung an Milan Kundera, der die unerträgliche Leichtigkeit des Seins beschrieben hat. Ein tschechischer Schriftsteller, den ja. ich sehr mochte. Der Scherz ist ein brillantes Buch von ihm. Und von der Stimmung her, das hat in Tschechien ja immer gespielt, der war ja Tscheche, auch in dieser Zeit, wo und dann gab es auch Prager Fenstersturz und so weiter.
Ja.
Und auch in dieser leicht bedrückenden Atmosphäre in so einem Land aufzuwachsen. Und ich habe den wahnsinnig gern früh gelesen. Und ab und zu fühlte ich mich so ein bisschen so da reinversetzt. Er ist, glaube ich, letztes Jahr gestorben. Er ist
ja.
sehr alt geworden. Und für den habe ich geliebt. Da habe ich sehr viele Bücher gelesen. Der Scherz. So, diese Stimmung war so ein bisschen. Bisschen so. Also es gab ja diesen Film, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins.
Ja, ja, ganz bekannt.
Genau, und das war die Verfilmung von einem Buch. Von ihm. Ja. Wäre also auch ein Tipp von einem Film, den man wieder gucken kann.
Mann, Mann, Mann.
Ja. So.
Ja, vielen Dank, dass ihr euch das mal wieder angetan habt.
Ja. Diesmal versuchen wir die Pause nicht so lange zu halten. Wir sind bald wieder da.
Ja, ich habe schon mein nächstes Buch fast durch. Es ist wirklich super.
Das ist bei mir das Problem, ist ein Dreiteiler. Ich bin bei Band 2.
Okay. Dann schauen wir doch.
Wird eine lange Ausgabe, kann ich jetzt schon sagen. Sensationell.
Ja. Okay. Dann macht es mal wieder gut. Danke, dass ihr dabei wart.
Und viel Spaß beim Lesen.
So schaut's aus.